auch ein sehr, sehr praktisches Thema schon angefangen haben oder im Team-Teaching von Anderlee und Jessie gehört haben über die Ehe. Wer es noch nicht, wenn nicht da sein konnte und es noch nicht auf MP3 gehört hat, ich glaube, es ist hochgeladen schon und es lohnt sich wirklich, das anzuhören. Einfach unheimlich praktisch, unheimlich pragmatisch. Kommen wir heute zu einem anderen Thema, das genauso praktisch und lebensnah ist. Wir kommen zu dem nächsten Thema, das der Kolosserbrief uns bietet, und es geht um unsere Arbeitsstelle. Es geht um Christsein am Arbeitsplatz. Es geht um Gottes Gedanken über den Ort, an dem wir, je nachdem wie du arbeitest, 8 bis 11 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, wie auch immer, deines Tages verbringst mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Und ich bin mir bewusst, dass nicht alle von uns berufstätig sind. Vielleicht kann mal Hände hoch, wer berufstätig ist. Wow, doch einige. Doch einige. Wir haben immer so den Ruf, eine Studentengemeinde zu sein, aber ist ja irgendwie eigentlich, wir haben Studenten und da freuen wir uns, aber wir haben sehr viele Berufstätige. Genau, dann bist du vielleicht noch im Studium oder du bist Hausfrau und Mutter oder du bist schon in der Rente. Aber ich denke, du kannst trotzdem aus diesem Text und aus dem, was ich auf dem Herzen habe zu sagen, etwas für dich rausziehen. Denn unterm Strich geht es nicht rein nur um den Arbeitsplatz an sich, sondern es geht um deinen Alltag. Es geht um die Dinge, mit denen du deinen Alltag verbringst. Und bei vielen ist es nun mal die Arbeitsstelle, bei anderen sind es andere Aufgaben. Und diese Predigt heute Morgen spreche ich vor jedem anderen wahrscheinlich einfach mal zu mir selbst. Denn meine letzte Woche war eher frustrierend und geschaut auf meine Arbeitswoche waren es einfach super anstrengende, super lange, super zehrende Arbeitstage und ich war sehr häufig frustriert über meinen Job die vergangene Woche und ich war sehr gestresst. Und ich denke, es ist nicht so, dass ich die Einzige bin, sondern ich denke, dass viele hier sind und ihr erlebt dasselbe und ihr seid frustriert von eurem Job, weil er euch überfordert oder weil er sehr anstrengend ist, sehr stressig ist, oder ihr seid unterfordert und ihr langweilt euch eigentlich in eurem Job, oder ihr sucht gerade einen Job und ihr müsst lernen, mit den vielen Absagen umzugehen, die ihr bekommt, oder ihr seid einfach unerfüllt, andere haben einen neuen Job angefangen, sind jetzt gerade im Referendariat und auch das ist immer sehr zehrend. Ich denke, ich bin nicht die Einzige da und deswegen möchte ich ganz am Anfang einfach mal eine Ermutigung in den Raum stellen und dir sagen, Gott ist dein Job nicht egal. Okay? Gott ist dein Job nicht egal. Er ist nicht ein Gott, der nur außerhalb dieser 8 bis 11 Stunden präsent ist und wirken möchte und was zu sagen hat und nah bei dir sein möchte, sondern er ist ein Gott, der gerade in diesen 8 bis 11 Stunden präsent sein möchte. Gottes Vision für deinen Arbeitsplatz, seine Gedanken und seine Vision für dich an diesem Ort und für deine Aufgaben an diesem Ort und für die Kollegen, die du dort hast, übersteigt bei weitem die Vision, die du selbst für diesen Ort hast. Bei weitem. Gott hat etwas vor. Dein Job ist in Gottes Augen nicht dieses notwendige Übel, das einfach notwendig ist, damit ihr zu Hause Essen auf dem Tisch habt, sondern weit, weit, weit mehr. Gott ist kein Gott, der trennt zwischen diesen geistlichen und diesen ungeistlichen Tätigkeiten, im Gegenteil. Ich glaube, dass dich Gott heute Morgen ruft, aus den ganz alltäglichen Dingen, die du zu tun hast, etwas Heiliges zu machen. Und deswegen heißt die Predigt heute Morgen Jesus und dein Arbeitsplatz oder Alternativtitel, wie wir aus etwas Alltäglichem etwas Heiliges machen können, wie aus etwas Alltäglichem etwas Heiliges wird. Ich glaube, Gott ruft uns heute Morgen und möchte uns ein Stück mehr in diese Richtung bringen, dass das, mit was unser Alltag gefüllt ist, ob das Job ist oder deine Tätigkeiten zu Hause, als Hausfrau, als Mutter, als Rentner, das zu einem Gottesdienst zu machen und selbst die ätzendsten Aufgaben, die dein Job mit sich bringt, selbst mit diesen Gott eine Freude zu machen und sein Reich zu bauen. Okay? Vor ein paar Monaten hat Gott zu mir gesprochen in Bezug auf meinen Job und er hat mir was gezeigt anhand von König Salomo. Er hat mich an König Salomo erinnert und die meisten von euch wissen, dass König Salomo einige Jahrzehnte, ich glaube es waren 2 Jahrzehnte, damit zugebracht hat, den Tempel zu bauen. Und es war ein sehr gewaltiger Tempel und ihr könnt euch vorstellen, da sind sehr viele Aufgaben angefallen. Die hat jetzt König Salomo wahrscheinlich nicht eigenhändig gemacht, aber da gab es viele Arbeiter und der eine Arbeiter hat irgendwelche Steine zugehauen, der nächste hat irgendwas angerührt, der dritte hat ein Loch gegraben oder keine Ahnung, kenne mich da nicht so aus. Aber rein oberflächlich gesehen wurden da Arbeiten verrichtet, die, ich sage jetzt mal, eher weltlich und Gott eher fremd sind. Okay? Aber was sie eigentlich taten war, sie bauten den Tempel Gottes. Sie bauten einen Ort, in dem den Gott dann gefüllt hat mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gegenwart auf eine ganz beeindruckende Art und Weise. Können wir nachlesen in der Bibel, wo die Wolke der Herrlichkeit Gottes dann diesen Tempel gefüllt hat. Ja? Oberflächlich gesehen haben sie ganz alltägliche, vielleicht stupide, auch anstrengende Arbeiten verrichtet und Steine geklopft und zurechtgehauen und so weiter. Was sie eigentlich getan haben, sie haben den Tempel Gottes gebaut, sie haben einen Ort für die Gegenwart Gottes gemacht. Und mir war, wie wenn Gott zu mir sagt, weißt du, genau so kannst du die alltäglichen Aufgaben sehen, die du in deinem Büro oder vor deiner Klasse oder in deinem handwerklichen Beruf oder in deinem Studium, die du zu tun hast. Rein oberflächlich gesehen haben sie erstmal nicht viel mit mir zu tun. Es hat nicht viel mit mir zu tun, wenn du, was jetzt zum Beispiel mein Job ist, wenn du irgendeinen Lehrgang planst, ich leite eine Bildungseinrichtung in Mannheim, und wenn ich irgendeinen Lehrgang plane oder Dozenten einstelle oder ein Konzept schreibe oder was auch immer ich zu tun habe, dann hat das erstmal nicht viel mit Gott zu tun. Und was du zu tun hast jeden Tag, das hat vielleicht oberflächlich gesehen erstmal auch nicht viel mit Gott zu tun. Aber ich glaube, dass Gott zu diesem Thema sagt, weißt du, das ist wie damals bei dem Tempel. Steine behauen hat erstmal nicht viel mit mir zu tun. Aber nicht das, was du tust, sondern wie du es tust und für wen du es tust, macht einen solchen Unterschied, dass diese banalen Arbeiten und dieses Alltagsgeschäft zu etwas werden kann, das einen Platz baut, wo meine Herrlichkeit und meine Gegenwart kommen kann. Und das ist mein Ziel an deinem Arbeitsplatz. Die Art und Weise, wie wir diese Dinge tun, kann Lobpreis sein und kann zu einer heiligen Handlung, nenne ich es mal, werden. Im Psalm 50, Vers 33 sagt Gott, wer Dank opfert, der verherrlicht mich und er bahnt einen Weg, auf dem ich mein Heil zeigen kann. Okay? Lobpreis und alles, was wir in Anbetung und in Lobpreis tun, bahnt einen Weg für Gott, dass er sich zeigen kann, baut diesen Tempel, wo er seine Herrlichkeit und seine Gegenwart schenken kann. Und lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen davon, das seien alles unwichtige Dinge, die vor Gott nicht zählen und die unwichtig sind. Die Art und Weise, wie du das tust und für wen du das tust, macht einen großen Unterschied. Und Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen jeden, der entmutigt ist, jeden, der frustriert ist über seine Arbeitsstelle, jeden, der einfach herausgefordert und gestretched wird, dass du zu uns sprichst. Herr, du bist kein Gott, der nur sonntags präsent sein möchte oder abends, wenn irgendwas anderes läuft, sondern genau da, in diesen 8 Stunden auf der Arbeit, in dieser Umgebung, wo wir Dinge zu tun haben, die einfach manchmal herausfordernd sind oder auch einfach langweilig oder keine Ahnung, da willst du sein, Herr. Und ich bitte, dass du ermutigst, und dass du unsere Herzen wissen lässt, dass dir dieser Bereich unseres Lebens alles andere als egal ist. Kolosser 3, 32 bis 4, 1. Nee, 22, Entschuldigung. Kolosser 3, 22 bis 4, 1 ist unser Text heute Morgen. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Der Herr gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Paulus spricht hier zunächst Sklaven und ihre Herren an und ich denke, es ist legitim, das zu übertragen, sozusagen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und wie er es auch mit der Ehe gemacht hatte, präsentiert uns Paulus hier ein Idealbild. Ja, er präsentiert uns das Idealbild, das kurz gefasst bedeutet, ihr Arbeitnehmer, arbeitet gut. Leistet eine gute Arbeit, tut, was euer Arbeitgeber euch aufträgt und arbeitet in Ehrfurcht und mit Ehrfurcht vor dem, dem ihr eigentlich dient, und das ist Gott. Vor dem, der euren eigentlichen Lohn in der Hand hält und euch austeilen wird, und das ist Gott. Und ihr Arbeitnehmer, ihr Arbeitgeber, gebt euren Arbeitnehmern, was recht und billig ist, und behandelt auch ihr sie in einer Ehrfurcht vor Gott. Okay? Das ist kurz gefasst das, was Paulus sagt, und die Idealvorstellung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die in Ehrfurcht vor Gott ihre Arbeit verrichten, Arbeitsaufträge entgegennehmen und Arbeitsaufträge austeilen und geben. Aber leider ist das nicht immer die Realität. Beziehungsweise leider ist das sehr häufig nicht die Realität. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe zu arbeiten, da muss ich sagen, wurde ich erstmal ganz schön meiner Naivität beraubt. Dadurch, in was für ein Umfeld ich da reingekommen bin. Und das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich einen ganz furchtbaren Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist einfach normal. Aber dem, was ich begegnet bin, ist zum Beispiel einer Ellbogenmentalität. Leute, die komme was wolle, nach oben wollen und die dafür Strategien fahren, über Leichen gehen, auswählen, wem sie welche Informationen mitgeben und wem sie sie nicht sagen, was ganz so ganz subtil und ganz schwierig ist. Menschen, die keinen Fehler zugeben können, wo jeder Fehler zugedeckt wird und am besten noch einem anderen in die Schuhe geschoben wird, wo die Aussagen, die man über einen Sachverhalt, der schiefgelaufen ist, bekommt, die grundsätzlich unterschiedlich ist. Man steht da und dann denkt sich, wie kann denn das passieren? Ja? Personen, die im wahrsten Sinne des Wortes Rufmord betreiben über eine andere Person. Personen, die, wenn sie was gegen eine andere Person haben oder da was schiefgelaufen ist, die nie zu dieser Person gehen würden, sondern immer nur zu allen anderen, aber gleich zu allen. Ich habe Leute getroffen, die Machtspielchen spielen, die mit der Existenzangst von anderen spielen und versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Und andere, die von ihrer Existenzangst getrieben Dinge tun und Dinge sagen, sodass man permanent filtern muss. Ja, man muss alles, was einem gesagt wird, muss man filtern. Und ich hatte das Gefühl, was mich die ersten Wochen und Monate ganz schön angestrengt hat, dass jeder, mit dem ich zu tun habe, irgendeine Hidden Agenda hat. Und irgendwas irgendwie hat, woran ich filtern muss, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Überall waren diese Eigeninteressen, was einfach, ja, anstrengend war. Und gerade diese Woche jetzt auch, die vergangene Woche, wurde ich permanent mit solchen Sachen konfrontiert. Und am Donnerstag auf dem Heimweg, die ganzen Heimweg, habe ich geheult und habe sogar gesagt, Gott, hey, hol mich da raus. Echt, hol mich da raus. Ich habe keine Kraft mehr dafür. Das ist so zehrend, jeden Tag irgendwie 10-11 Stunden das alles um sich zu haben und mit dem irgendwie ausgesetzt zu sein. Und dann im Lobpreis in der Hausgruppe hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, weißt du, Uli, die sind so, weil sie nicht wissen, dass sie jemand zuerst geliebt hat. Die sind so, weil sie nicht wissen, dass sie jemand zuerst geliebt hat. Und mein Herz wurde so dankbar über das, was Gott tut in einem Menschenleben, wenn er in ein Menschenleben reinkommt und wie sehr er doch einen Menschen verändert und wie gewaltig der Unterschied ist, wenn ein Mensch versteht, dass er zuerst geliebt wurde von dem Gott, der ihn geschaffen hat. Und wenn wir nicht wissen, dass wir zuerst geliebt wurden, dann leben wir aus einer solchen inneren Armut raus. Und das sind die Leute auf deiner Arbeit, die so anstrengend sind. Die leben aus einer inneren Armut heraus, die sie dazu treibt, sich von ihren Ängsten treiben zu lassen, von Unsicherheiten, von Bitterkeit, von Neid. Und wir sind davon nicht ausgenommen, nicht gefeit. Ja, das, in diesen Dingen finden auch wir uns immer mal in Stücken wieder. Aber grundlegend wissen wir, dass jemand uns zuerst geliebt hat. Und wir sind erlöst. Okay? Und genau dieser Ort, wo du da arbeitest, das ist das Missionsfeld, in das Gott dich gerufen hat. Und wenn du Arbeitgeber bist, wenn Gott dir eine Führungsposition anvertraut hat, dann sagt er zu dir das, was er in Matthäus 5 sagt. Du sollst dieses Licht sein, das nicht unterm Scheffel steht, sondern auf dem Lampengestell obendrauf, damit alle, die im Haus sind, es sehen. Und wenn du Arbeitnehmer bist, einer von mehreren Arbeitern, dann sagt Gott das, was auch in Matthäus 5 steht. Ich möchte, dass du Salz bist. Nicht unbedingt herausstellst, nicht dieses Licht auf dem Lampengestell, sondern dass du das Salz bist, das ganz entscheidend, unsichtbar vielleicht sogar, die Atmosphäre und diesen Ort beeinflusst. Dein Arbeitsplatz ist dein Missionsfeld, wenn du es willst. Das ist die Dunkelheit, in der du leuchten sollst. Philipper 2, Vers 15 sagt, wie ein Himmelslicht in der Welt. Das ist die Dunkelheit, wo du hervorleuchten sollst, wie Sterne, wo du gesehen werden sollst. Das ist der Ort, an dem sollst du Intimität mit Jesus erleben. Dort genauso wie daheim in deinem Zimmer, vor allem dort. Das ist der Ort, an dem du Intimität mit Jesus erleben sollst. Ich habe mal zu Gott gesagt, Gott, dieser Stretch auf der Arbeit ist mir gerade too much. Und Gott hat gesagt, da wo du gestretched bist auf der Arbeit, da möchte ich dich in Intimität mit mir sehen. Okay? Überall, wo du gestretched wirst, da soll es der Intimität mit Jesus dienen. Und das ist der Ort, an dem du sie erleben sollst. Du sollst dort Intimität mit Jesus erleben. Das ist der Ort, an den Gott denkt, so glaube ich, wenn du in deinem Zimmer betest, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann glaube ich, poppt in Gottes Gedanken, wenn man das mal so simpel ausdrücken möchte, dein Arbeitsplatz auf. Du betest, Herr, dein Reich komme, und Gott denkt an diesen Ort, an dem du so viele Stunden am Tag verbringst. Unter anderem. Gott hat eine Vision für diesen Ort und für diese Menschen. Und er hat ganz viel Liebe für diese Menschen, die dir manchmal den Nerv kosten. Und er will dich darin formen, er will dich stärken, er will dir mehr Intimität mit sich schenken. Er will dich festigen in seinen Wegen. Er will dich beziehungsfähiger machen. Er will dich lehren, Menschenfurcht abzulegen und gottesfürchtig zu sein. Und er möchte, dass du dieses Himmelslicht bist in der Welt und dass du Salz bist. Philipper 2, 13 bis 15. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wie gut ist Gott? Er selbst ist in uns am Werk. Und er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Die Elberfelder sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifeln. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst wird. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Oder wie die Elberfelder sagt, ihr werdet sein wie Himmelslichter in der Welt. Ihr werdet sein wie Himmelslichter in der Welt. Und vielleicht geht es dir manchmal so wie mir, dass du eher das Gefühl hast, die Dunkelheit, der du begegnest, erstickt dein kleines Licht. Weit mehr als das Licht, das du mit dir bringst, da irgendwie was bewirken könnte oder was verändern könnte. Mir geht es manchmal so, dass ich einfach merke, wie schnell man damit reingezogen wird und wie schnell man auch auf dieser Schiene ist, zum Beispiel einen Fehler nicht zugeben zu können oder nicht zugeben zu wollen. Ja, wie schnell es mir passiert, dass das, was deutlich wird, okay, es ist was schiefgelaufen und ich weiß, da war ich wahrscheinlich nicht unbeteiligt, und dass man das dann einfach mal verschweigt oder dass man irgendwie anders mit umgeht, anstatt zu sagen, oh ja, das ist mir total durchgegangen. Das ist schon der Unterschied, der möglich ist zu machen. Ne? Aber so schnell kommt man genau in das gleiche Fahrwasser, sich darzustellen, zu versuchen, möglichst kompetent zu wirken und keine Wissenslücken zu haben und was auch immer. Und manchmal komme ich von der Arbeit heim und habe so das Gefühl, als wäre so eine Dreckschicht an mir dran kleben, als wäre ich barfuß durch den Staub gelaufen und das hängt alles so an einen dran und ich merke, ich habe plötzlich Misstrauen in mir Menschen gegenüber und ich habe nicht diese Liebe, die alles hofft und die alles glaubt mehr, ja, sondern da entsteht ein Misstrauen und da entsteht irgendwie ein Frust und und ich fühle mich leer und überfordert und werde dann selbst mitleidig und so weiter. Und das ist alles irgendwie klebt an einem. Und dann brauchen wir Jesus, der, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, er das alles einfach wieder wegwischt und klare Sicht schenkt. Gott hat eine Vision und einen Plan. Das ist im Moment die Hauptaussage, die hoffentlich bei euch hängen bleibt für diesen Ort, an dem du so viel Zeit verbringst und Dinge tust, die dir vielleicht gar nicht wichtig sind oder wo du denkst, oh Mann, irgendwie habe ich da sehr wenig Vision für. Als ich gerade meine Diplomarbeit fertig geschrieben hatte und dann die Phase kommen sollte mit Bewerben und okay, wo fängst du an zu arbeiten und was tust du, da stand ich in der Lobpreiszeit und Gott hat sehr deutlich zu mir gesprochen in Bezug auf meinen Job und er hat gefragt, Uli, darf ich dich positionieren? Das war im Kontext Arbeit, die Frage, die er mir gestellt hat. Darf ich dich positionieren? Und ich habe zu ihm gesagt, ja, du darfst. Und alleine deswegen schon sollte ich aufhören, über meinen Job mich zu beschweren. Ich habe es ihm erlaubt, mich genau da zu positionieren, wo ich jetzt bin. Und die Art und Weise, wie ich diesen Job bekommen habe, war sehr von ihm geführt und war offensichtlich, denn ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, nicht einmal in meinem Leben, sondern habe den Job einfach so bekommen, nachdem ich ihm gesagt habe, du darfst mich positionieren. Und da bin ich jetzt positioniert. Und das gilt nicht nur für mich. Ich glaube, Gott positioniert seine Kinder strategisch. Er streut das Salz strategisch und er setzt Himmelslichter gezielt da, wo er scheinen möchte und wo er sich zeigen möchte und wo Geschmack reinkommen soll. Gott ist dein Job nicht egal. Er wünscht sich, durch dich und in dir diese Werke zu vollbringen. Er will dir beibringen, diese Idealvorstellung zu leben, die unsere Textstelle beschreibt. Und da bewegen wir uns jetzt hin. Welche Hilfestellungen finden wir? Die Hilfestellungen für die Arbeitnehmer, sage ich mal. Gehorche, Punkt 1, gehorche in allem deinem irdischen Herrn. So drückt Paulus das den Sklaven gegenüber aus. Gehorche in allem deinem irdischen Herrn. Auf heute mal übersetzt würde ich sagen, sei ein guter Arbeitnehmer und tu, was dein Arbeitgeber dir sagt. Sei zuverlässig. Sei gewissenhaft in dem, was du tust. Und bring deinem Arbeitgeber den Gehorsam gegenüber an, wie du ihn Gott gegenüber erweisen würdest. Sei ein guter Arbeitnehmer, okay? Und das verstehen wir auf derselben Ebene, wie Jesse letzte Woche erläutert hat, die Frauen sollen sich den Herren unterordnen. Sei ein guter Arbeitnehmer. Tu in allem, was dein Arbeitgeber dir sagt. Und dann kommt die Einschränkung, nenne ich es jetzt einfach mal, aber arbeite nicht in Augendienerei als Menschengefälliger, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Tu alles, was dein Arbeitgeber dir sagt, sei ein guter Arbeitnehmer, sei gewissenhaft in dem, was du tust, aber arbeite nicht in der Furcht vor einem Menschen, nicht in Erwartung an einen Menschen, nicht um ihn zu manipulieren, um ihn zu gewinnen, nicht weil du in einer Abhängigkeit zu diesem Menschen bist, sondern in Ehrfurcht vor Gott, der eigentlich dein Herr ist. Und wo immer dein Arbeitgeber etwas von dir fordert, das du nicht in Ehrfurcht vor Gott ausführen kannst, dann tu es nicht. Okay? Das ist die Einschränkung. Du arbeitest, du bist ein guter Arbeitnehmer deinem Arbeitgeber gegenüber, aber du führst diese Dinge aus in Ehrfurcht vor Gott, der eigentlich der ist, der dein Herr ist und der ist, der dir am Ende der Tage den Lohn geben wird. Der eigentliche Lohn ist nicht das, was du am Ende des Monats auf deinem Konto hast, sondern der Lohn, der in Ewigkeit Bestand hat, den dein Gott dir verspricht in dieser Textstelle, sogar für die Dinge, die oberflächlich gesehen erstmal nichts mit seinem Reich zu tun haben. Okay, das ist die Hilfestellung für Arbeitnehmer. Tu, was dein Arbeitgeber dir sagt, aber in Ehrfurcht vor Gott. Das ist die Einschränkung und das ist die Haltung. Und so ungefähr das Gleiche sagt er auch für die Arbeitgeber. Er sagt, gib deinen Arbeitnehmern, denen, die du beauftragst, das, was recht und billig ist. Sei gerecht in dem, was du austeilst. Sei gerecht in dem, wie du führst. Und behandle sie in Ehrfurcht vor Gott. Behandle sie so, dass alles, was du tust, du in Ehrfurcht vor Gott tun kannst. Und was immer du nicht in Ehrfurcht vor Gott tun kannst, das tue nicht. Denn auch du hast einen Arbeitgeber, einen Herrn im Himmel, vor dem du Rechenschaft abgeben musst. Und unterm Strich, glaube ich, sagt dieser Text uns, was bestimmt deinen Alltag? Ist es Menschenfurcht oder ist es Gottesfurcht? Was bestimmt deinen Alltag? Ist es Menschenfurcht oder ist es Gottesfurcht? Und das Ganze bündelt sich in den Versen 23 und 24. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Das ist das, was unterm Strich drin steht. Was du auch tust, arbeite als dem Herrn und nicht den Menschen. Was bestimmt deinen Alltag? Was bestimmt dein Arbeitsleben? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht ist die Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen. Die vollkommene Abhängigkeit und das Gehörigsein von der Meinung anderer Menschen über dich. Und es resultiert häufig aus Wurzeln in dir, die Stolz, Unsicherheit und eine fehlende Identität in Gott sind. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe vorhin schon gesagt, ich leite eine Bildungseinrichtung in Mannheim und unter anderem bin ich dafür zuständig, Dozenten einzustellen, die für bestimmte Lehrgänge bestimmte Themen übernehmen. Und manchmal ist es nicht so einfach, weil es manchmal einfach Spezialthemen gibt und da findet man nicht so einfach einen Dozenten. Wenn man einen gefunden hat, dann ist der schon ausgebucht, weil alle anderen diese Spezialthemen natürlich auch abdecken müssen. Und so ging es mir vor ein paar Monaten. Und ich war auf der Suche, auf einer sehr dringlichen Suche, weil einfach dieser Lehrgang schon am Laufen war, nach einem Dozenten, der ein bestimmtes Thema abdecken konnte. Und es gibt im Internet gibt es verschiedene Plattformen, die zum Beispiel Dozenten vermitteln. Das ist kostenlos für Bildungsunternehmen. Da registriert man sich, gibt seine Anfrage ein und die machen einem Vorschläge von Dozenten, die da auch registriert sind. Und wenn es dann zu einem Auftrag kommt, dann zahlt der Dozent einen gewissen Prozentsatz seines Honorars, zahlt er als Provision an diese Unternehmen, an diese Plattform. Und ich, in meiner Verzweiflung, normal suche ich über diese Dinge gar nicht die Dozenten, habe ich über diese Plattform auch gesucht. Und mir wurde da ein Dozent vorgeschlagen und wir haben uns getroffen und kennengelernt und er schien ganz gut zu sein und er hatte auch Kapazitäten und ich wollte ihn haben für diesen Lehrgang. Und wir waren eigentlich schon klar mit Honorar und wie alles ablaufen soll und dann sagt er zu mir, ach und das mit dieser Plattform, mit dieser Provision, das lassen wir mal, das melden wir nicht, weil ich war ja schon an anderen Standorten ihres Unternehmens tätig und es ist ja demzufolge gar nicht wirklich ein neuer Auftrag. Okay? Ist nicht wirklich korrekt. Denn er kam nicht zu mir über andere Standorte oder in irgendeiner Form und selbst wenn das so gewesen wäre, müsste er trotzdem Provision zahlen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall war meine Reaktion, dass ich gesagt habe, okay, und er ist gegangen. Und nicht mal sofort, sondern ein bisschen später ist mir das hochgekommen und ich habe gemerkt, das ist sowas von unkorrekt. Und ich habe gemerkt, wie ich reagiert habe in dieser Situation, das war nicht gottesfürchtig, sondern das war menschenfürchtig und zwar im allerhöchsten Grade. Ich wollte nicht spießig sein, ich wollte nicht irgendwie jetzt die Korrekte hier sein und ich wollte auch nicht ihn verlieren als Dozenten. Ja, weil das Honorar, das er dann am Schluss rauskriegt, ist natürlich geringer, wenn er davon eine Provision zahlen muss. Und ich habe das gemerkt, daraufhin habe ich ihn angerufen, habe ihm gesagt, wir müssen da noch was rückgängig machen und so weiter. Und wir haben das geklärt und wir zahlen jetzt Provision und das ist alles okay. Aber was mir bewusst wurde an dieser Situation unter anderem ist, dass man Entscheidungen trifft und man trifft die nicht bewusst gegen Gott, sondern die trifft man ganz unbewusst und nur später, wenn man sie reflektiert und wenn der Heilige Geist sie einem Gott sei Dank offenbart, dann merkt man, ich habe nicht gehandelt in einer Ehrfurcht vor Gott, sondern mich ganz unbewusst für etwas entschieden, was ihn tatsächlich nicht ehrt und was einfach nur Menschenfurcht war. Und diese unbewussten Dinge, die tun wir dann, wenn wir uns der Gegenwart Gottes nicht bewusst sind. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir einem anderen Rechenschaft ablegen als unserem Arbeitgeber oder uns selbst oder irgendeinem Dozenten oder irgendwem sonst. Und das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, in einem beständigen Bewusstsein der Gegenwart dessen zu leben, der alles tun kann, der Maßstab aller Dinge ist und der am Ende der Tage auch alles richten wird. Der Einzige, der Bedeutung hat, im Bewusstsein dessen zu leben. Ehrfurcht ist eine tiefe Bewunderung für Gott in seinen Maßstäben, in seiner Weisheit, in seiner Heiligkeit. Gottesfürchtig zu leben bedeutet anzuerkennen, dass allein seine Meinung zählt in allem, was ich tue. Dass wenn er abnickt, dass es dann egal ist, wie viele sagen, das machen wir nicht. Dann hat er abgenickt und das ist okay. Und dass wenn er nicht abnickt und wenn er sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ist es egal, wie viele sagen, ach die Provision und das melden wir einfach nicht, das merkt doch keiner, da fragt keiner danach. Das ist dann egal, okay? Weil er hat den Kopf geschüttelt und er hat gesagt, das machen wir nicht. Ehrfurcht vor Gott ist eine vollkommene Abhängigkeit von der Meinung Gottes und sie resultiert aus einer tiefen Verehrung, Bewunderung und Hingabe an seine Person. Ehrfurcht vor Gott ist die Abhängigkeit von der Meinung Gottes in all meinen Entscheidungen und in allem, was ich tue, resultierend aus tiefer Verehrung, Bewunderung und Hingabe an seine Person. Und wo wir in Ehrfurcht leben, da hat Menschenfurcht keinen Platz mehr. Und Menschenfurcht, der wir so unbewusst oft folgen und wo wir Entscheidungen treffen, die, wenn wir die Wurzeln nachverfolgen, Menschenfurcht ist, diese unbewussten Entscheidungen werden aufgelöst dadurch, dass wir uns bewusst werden der Gegenwart Gottes. Wie nun kommen wir dahin und wie kann das passieren, dass unser Alltag und unser Arbeitsleben immer mehr bestimmt ist von dieser Gottesfurcht und weniger von Menschenfurcht? Wie passiert es, dass wir leuchten wie diese Himmelslichter in der Welt, dass wir diesen Unterschied machen, dass wir diese Dinge nicht machen, mitmachen, dass wir unsere Fehler nicht zudecken, dass wir ehrlich sind, dass wir nicht über den Dritten mit einem anderen reden, sondern direkt hingehen? Wie passiert es, dass wir diesen Unterschied einfach machen? Und wie passiert es, dass es in dir anfängt, dass du verstehst, diese alltäglichen Arbeiten, die ich tue, nicht das, was ich tue, sondern das, wie ich es tue, ohne Murren und ohne Zweifel und in Anbetung vor meinem Gott und in Ehrfurcht vor ihm, dass das ein Ort für seine Herrlichkeit baut, wo Leute seine Gegenwart sehen, wo Leute ihm begegnen können. Wie passiert es? Wie kommen wir dahin? Ein paar Tipps. Tipp Nummer 1. Mach dir die Gegenwart Gottes bewusst. Gott ist nicht nur dann da, wenn du ihn spürst, sondern er ist immer da. Und es ist etwas, was wir uns oft aktiv bewusst machen müssen. Gott ist da. Und das, wessen du dir bewusst bist, das trägst du ganz arg mit dahin, wo du gehst. Das beeinflusst so stark, was du tust und wie du dich entscheidest und wie du dich verhältst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wo du auf der Arbeit bist oder deinen Alltag lebst, dass du dir deines Gottes bewusster bist als deinem Stress, als deine Abgabefrist, als deinen Kollegen, als dem Druck, der da irgendwie herrscht, als den manipulativen Dingen, die da abgehen oder was auch immer du dich konfrontiert fühlst. Du musst lernen, dir deinem Gott bewusster zu sein als all den Dingen um dich herum. Seines Menschen, seines Ansprüche, die gestellt werden, Druck, der da ist, Stress, der an dir zieht. Okay? Deine eigenen Unsicherheiten eingeschlossen. Und das ist ein Lernprozess und es gibt Dinge, die können uns helfen. Wir haben geskypt mit Ralf und Ruth, die gerade auf einer Konferenz in Reading waren bei Bill Johnson. Und sie haben erzählt, das hat mich sehr beeindruckt, Bill Johnson hat folgendes Beispiel gebraucht. Ihr wisst alle, als Jesus getauft wurde, da kam der Heilige Geist in Form einer Taube, einer weißen Taube auf ihn herab und ließ sich auf ihm nieder. Und er hat gesagt, bewege dich durch deinen Alltag wie jemand, auf dessen Schulter diese Taube sitzt. Bewege dich durch deinen Alltag wie jemand, auf dessen Schulter diese Taube sitzt, der Heilige Geist, dir seiner Gegenwart so bewusst. Und du wirst Acht geben, dass du nirgendwo anstößt, um diese Taube aufzustören. Ja? Und du wirst, das hilft einfach, ja? Das ist einfach ein Bild, was mir geholfen hat. Immer mal wieder zu sagen, okay, Gott ist so da, so real, wie diese weiße Taube auf meiner Schulter. Was hilft noch? Manchmal, wenn ich von Stockwerk zu Stockwerk gehe und im Treppenhaus bin, dann spreche ich kurz in Sprachen. Und wenn du diese Gabe von Gott hast, Gott sagt, wenn wir in einer anderen Sprache beten, wenn wir in Zungen sprechen, dann reden wir Geheimnisse mit Gott. Und leider verkommt das Sprachengebet manchmal zu einem Lückenfüller zwischen den Gebeten, die wir auf Deutsch reden und zwischen irgendwas, was wir tun, wenn wir an gar nichts mehr denken und so weiter. Aber an sich reden wir ein Geheimnis mit Gott und an sich ist Sprachengebet etwas sehr, sehr Intimes und du sprichst ein Geheimnis mit Gott. Und manchmal geht es mir so, dass wenn ich von Stockwerk zu Stockwerk laufe auf der Arbeit, dass ich einfach nur zwei Sätze in Sprachen bete und dann so glücklich bin, weil ich merke, ich bin eine Person, die darf ein Geheimnis mit Gott sprechen. Ja? Und ich muss jetzt gar nicht genau wissen, was ich sagen möchte oder welches Anliegen ich gerade habe oder dass ich hier bitte irgendwas erledigt bekommen muss, was schwierig erscheint oder sonst irgendwas, sondern du darfst einfach so ein Geheimnis mit Gott sprechen und er versteht es. Okay? Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten sind, das kriege ich zum Beispiel nicht hin, aber anderen hilft es, sogenannte Breath Prayers, also Atemzuggebete. Ja? Dass man, weil das nun mal so ist, dass du auf der Arbeit nicht die Zeit hast, dich mal zurückzulehnen und 5 Minuten auszuholen vor Gott, ja? Dass du dir einfach einen Satz hast, sowas wie Jesus be the center, Jesus sei der Mittelpunkt zum Beispiel. Und das ist der Satz, den nimmst du mit in deinen Tag und wann immer du eine Sekunde hast, bete diesen einen Satz und richte dich aus nach Gott. Okay? Hilft manchen, ich kriege das irgendwie nicht so hin. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die dir helfen, dir selbst die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Warte nicht darauf, dass Gott dich mit seiner Gegenwart immer vom Schreibtischstuhl haut und du weißt, okay, er ist da. Ja? Du kannst ihn dir bewusst machen, er ist da und du und ich, wir sollten lernen, durch unseren Alltag zu gehen, wie jemand, auf dessen Schulter diese Taube sitzt, ja? Und uns so zu bewegen. Punkt 2, Tipp 2, bete für deinen Arbeitsplatz und für deine Kollegen. Klingt erstmal nach einem sehr banalen Punkt, aber wie einfach fällt es uns denn tatsächlich? Und ich merke, wie groß der Unterschied macht, ob wir es tun oder ob wir es nicht tun. Der Unterschied ist immens. Der Unterschied ist tatsächlich immens. Wenn du die Gelegenheit hast, geh zum Beispiel mal früher auf die Arbeit, wenn noch keiner da ist, und geh in die Räume und bete für die Leute. Stell dich an diesen Schreibtisch deiner Kollegin, mit der du nicht klarkommst, und bete für sie. Bete, bete, bete für deine Arbeitskollegen. Auf dem Weg zur Arbeit, segne deine Arbeitskollegen. Bete für deinen Arbeitsplatz. Ich erlebe, wie groß der Unterschied ist, wenn ich es tue, und bin immer wieder beschämt, wie überrascht ich bin, dass es funktioniert. Okay? Punkt 3. Tue Buße, wo Menschenfurcht dich bestimmt hat. Tue Buße, wo Menschenfurcht dich bestimmt hat und kehre davon um. Und manchmal ist es sogar nötig, dass du, das war bei mir so, dass du eine nahezu seelische Bindung, die du aufbaust zu irgendjemandem, ob das dein Chef ist oder ob das irgendjemand ist, dem du fast gehörig wirst, weil du ihn so respektierst oder weil du so seine Meinung fürchtest über dich, dann musst du das manchmal im Geistlichen einfach abschneiden auch und sagen, okay, das wird keine Macht über meine Entscheidungen haben und darüber haben, wie ich mich verhalte, wie ich meine Prioritäten setze und was ich tue. Okay, tu Buße, wo Menschenfurcht dich bestimmt hat, und schneide das ab, wo du emotional und seelisch fast gebunden bist schon an eine Person und ihre Meinung über dich. Und Punkt 4, erinnere dich daran, für wen du tatsächlich arbeitest und von wem du deinen eigentlichen Lohn empfängst. Sei dir dem bewusst, dass Gott deine Arbeit sieht und dass ihm nicht nur wichtig ist, wo du eine Evangelisation planst und eine Predigt vorbereitest und eine Hausgruppenabend strukturierst und sonst irgendetwas tust, sondern diese Bibelstelle sagt uns, dass wir von Gott Lohn empfangen für das, was wir tun. Von einigen Leuten im Alten Testament steht, dass sie vor Gottes Angesicht lebten und irgendwann sprach dann Gott in ihr Leben rein und hat sie auf den Weg geführt, viel für seine Herrlichkeit zu machen. Aber vor dem lebten sie vor Gottes Angesicht mit den ganz alltäglichen, banalen Dingen wie Acker bestellen und Viehzucht betreiben und was immer sie getan haben. Und das haben sie getan vor Gottes Angesicht. Gott ist nicht nur ein Gott für diese geistlichen Dinge. Er ist überall da und er hat überall seinen Plan und überall seine Dinge, die er tun möchte. Und da, wo er dich hingestellt hat, da möchte er, dass du dieses Salz bist und dieses Licht bist, dieses Himmelslicht in der Welt. Da möchte er, dass du Dinge tust für ihn, in Ehrfurcht vor ihm, ihn widerspiegelnd, ihn anbetend und dadurch diesen Tempel baust, in den er seine Gegenwart und seine Herrlichkeit eingießen kann und Leute sehen, es gibt diesen Gott. Er hat mehr Vision für diese Kollegen, mit denen du am Tag zu tun hast, als du dir vorstellen kannst, und er hat da was vor. Okay, und ich wünsche dir das, wo du... Und ich wünsche mir das als allererstem, so selbstsüchtig bin ich, dass ich das sehen kann und dass ich immer mehr eins mit dem auch werden kann. Und dass ich mir der Gegenwart Gottes so bewusst bin, wenn ich auf der Arbeit bin oder meinen Alltag bestreite, wo auch immer, was auch immer das für dich im Moment bedeutet, dass mir klar ist, das kann jetzt ein Gottesdienst sein hier. Diese Sache, die ich zu tun habe, auch wenn sie mich jetzt nicht reizt, das die nächsten Stunden zu tun, kann ein Gottesdienst sein. Damit kann ich Gott eine Freude machen. Das ist etwas, was er belohnen kann, belohnen möchte, wo ich es im Vertrauen auf ihn und von Herzen für ihn tue. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Wir singen noch ein Lied zusammen. Ich finde, das Lobpreisteam macht ganz tolle Musik heute. Genau, wir wollen noch ein Lied zusammen singen. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Das heißt Everything. Und da geht es einfach darum, God in my living, God in my breathing, God in my working, God in my resting. Du bist Gott in meiner Arbeit, in meinem Ausruhen. Du bist Gott in meiner Freude und in meinem Traurigsein. Du bist einfach Gott überall. Und überall da sollst du mein Alles sein und sollst du mein Tun und mein Handeln bestimmen. So. Lass uns einfach nochmal auf Gott schauen. Und wer gebeten möchte, sprich einfach jemanden um dich herum an. Betet füreinander, segnet einander für euren Alltag, für den Platz, wo ihr seid, wenn du arbeitssuchend bist. Lass jemand für dich beten, dass Gott es führt und dass du den Ort findest, wo du sein sollst.